Die nachfolgende Sendung wird euch präsentiert von Logos Unheilbar Gesprächig. Willkommen beim Filmsalon. Willkommen, eingetreten in den Logos Filmsalon. Ihr seid alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal in diesem schönen kleinen Filmformat des Podcasts Logos Unheilbar Gesprächig seid. Ich freue mich sehr. Ich war gestern im Kino mit meiner Freundin und habe den neuesten Film von Guillermo del Toro gesehen, der sich Nightmare Alley schimpft. Ich habe soeben nochmal die Filmografie von del Toro aufgemacht und habe zu meiner leichten Verwunderung festgestellt, dass ich nur einen Film von ihm tatsächlich wirklich gut fand, und das ist Pans Labyrinth. Die restlichen Filme waren alle okay bis okay gut, aber da kam nichts an einer wirklichen Intensität heran, die für mich ja auf einen wirklich guten Film schließen ließe. Selbst Shape of Water, der ist für mich im Oscar-Hype irgendwie eher ertrunken als erblüht, fand ich auch nur so okay, gut. Und ob mir das bei Nightmare Alley genauso ergangen ist, das erfahrt ihr am Ende der Aufnahme. Zuerst möchte ich euch kurz vorstellen, wer denn in diesem Film unter anderem alles mitspielt, und die Besetzung liest sich auf dem Papier erstmal hervorragend. Es spielen nämlich unter anderem mit Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe natürlich und Ron Perlman. Ja, was diese Schauspieler aus ihren Rollen machen bzw. machen können, darauf werde ich auch noch am Ende im Fazit etwas eingehen. Wir begleiten erstmal in der Handlung den Charakter von Bradley Cooper, Stanton Carlyle, auch genannt Stan, wie er am Anfang des Films direkt ein Kapitel schließen möchte. Also er möchte seine Vergangenheit bzw. das Dargestellte zu seiner Vergangenheit machen und einen Neuanfang wagen. Was das genau ist, das möchte ich nicht sagen, weil das in den Trailern meines Erachtens nicht gezeigt wurde, weswegen ich hier auch nicht spoilern möchte. Jedenfalls tritt er ein neues Kapitel auf, und es scheint am Anfang, dass er relativ planlos ist, bis er nach einer langen Busfahrt an einem Busbahnhof ankommt und dort eine sehr kleine, aber erwachsene Person sieht, der er folgt bis zu einem Jahrmarkt und merkt, dass dort sehr viele Menschen ihre recht besonderen Fähigkeiten bzw. körperlichen Merkmale zur Schau stellen und damit Geld verdienen. Darüber hinaus gibt es noch Geisterbahnen oder Karussells. Also es ist eine Vermischung aus Kuriositätenkabinett und Rummel, so wie wir ihn vielleicht noch heute kennen würden. Der ganze Film ist angesiedelt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wir sind in den Vereinigten Staaten und befinden uns, wie gesagt, auf diesem Jahrmarkt. Dieser Jahrmarkt wird sehr schön dargestellt. Es ist ein wirklich interessanter Mikrokosmos mit auf dem Papier wirklich interessanten Charakteren, die immer wieder nur angedeutet werden, muss ich sagen, leider. Wir haben die quasi Mentalistin oder die Wahrsagerin, wir haben den, Zirkusvorsteher, der Unmenschen präsentiert. Wie diese Unmenschen zustande kommen, wird im Film auch noch dargestellt bzw. erklärt, dass mir darauf möchte ich nicht eingehen. Das ist nämlich einer der zentralen Plotpoints. Wir haben die Frau, die Elektrizität durch ihren Körper leiten kann. Wir haben sehr stark behaarte Menschen, wir haben sehr starke Menschen, wir haben sehr kleine Menschen. Alle möglichen denkbaren körperlichen Alleinstellungsmerkmale werden hier präsentiert. Dieser ganze Jahrmarkt hat irgendwo doch ein Gemeinschaftsgefühl, das sie miteinander verbindet. Sie sind alle irgendwo Außenseiter und sie betonen auch, dass die Vergangenheit auf diesem Jahrmarkt völlig egal sei und dass man hier quasi sich neu erfinden kann. Das ist interessant, das ist ein Mikrokosmos, der wirklich viele spannende Konstellationen bildet. Wir haben nämlich dann auch, merken wir relativ schnell, dass diese ganzen Individuen von diesem, ja wie auch immer gearteten Gemeinschaftsgefühl abgesehen, alle Solo-Player sind, die ihr eigenes Geld verdienen möchten und die auch mit dem Ellbogen durchs Leben gehen, wenn andere sie um dieses Geld betrügen würden. Sodass eine sehr spannende Grundkonstellation eigentlich vorhanden ist zwischen Individualismus bzw. kapitalistisch angelegtem Individualismus und einem Gemeinschaftsgefühl, das sich aus der Tatsache speist, dass man von der Gesellschaft eher als sonderbar angesehen wird. Das wäre ein sehr schöner Spannungsmoment, den man hier herausarbeiten könnte. Das macht der Film aber leider nicht. Der ganze erste Teil, der sich auf dem Jahrmarkt wiederfindet, dient einzig und allein dazu, damit Stanton Carlyle mit dem ganzen Komplex des Mentalistenseins bzw. des Gedankenlesens konfrontiert wird. Denn dort ist ein Paar, das sich quasi mit Betrügereien und Menschenkenntnis und Psychologie ein Gemisch hergestellt hat, wonach es Fragen von Menschen beantwortet, die auf den ersten Blick nur auf eine übernatürliche Fähigkeit schließen ließe. Und da werden dann schon von Anfang an, wird das als Taschenspielertrick offengelegt und auch so dem Stanton Carlyle beigebracht, der sich dem das aneignet und auf dem Jahrmarkt eine Person kennenlernt, der er, wie er sagt, die Welt und alles, was darin ist, schenken möchte. Also da ist ein durchaus romantisches Interesse da, das flackert in einem Moment auf einem Karussell ganz schön auf, wird dann aber leider auch fallen gelassen, weil wir in der zweiten Hälfte des Films erstmal um 2 Jahre springen und in eine Stadt reisen. Wenn ich nicht ganz blöde bin und es verpasst habe, wird der Name der Stadt nicht genannt, aber ich vermute, dass es Chicago ist. Und wir befinden uns in einem gehobenen Salon, in dem halt Stan und seine Angebetete diese Taschenspielertricks weiter ausgeformt haben und dort als Mentalisten arbeiten und die Gedanken des Publikums lesen wollen. Dort tritt dann Kate Blanchett auf. Als eine Psychologin wird sie sich zu erkennen geben und gerät in Kontakt mit Stanton Carlyle. Und was dann aus dieser Beziehung wird, darauf baut der restliche Film auf. Denn man merkt, es hat sich ein Wandel bei Stan ergeben, der ja vielleicht nicht zum Besseren geschehen ist, wie ich das bewerten würde. Und genau um diese Gefahr der Abstiegsgeschichte geht es in dem zweiten Teil. Wir kommen in einen Teil, der etwas thrillermäßiger ist als der erste. Und der Film stellt sich dann die Frage, wie Macht, Machtausübung, Manipulation um des Gelderwerbs willen und damit weiterhin der Machtausübung, wie das auf einen Menschen wirken kann. Das kann auch total interessant sein. Hier sind die Ansätze auf jeden Fall für da, aber um jetzt einmal zum Fazit vielleicht überzugehen, der Film nimmt halt überall Fäden auf, die für sich genommen ein interessantes Axiom bilden würden, aber die werden halt alle meines Erachtens wieder relativ schnell fallen gelassen. Der ganze erste Teil auf dem Jahrmarkt gefällt mir an sich besser, weil er sehr stimmungsvoll ist, die Set-Designs sind wirklich herrlich, die Kostüme sind toll, die Farbgebung, das Color Grading des ganzen Filmes wirkt einfach stimmig. Wir sind wirklich in einen Mikrokosmos, in eine Parallelwelt geworfen und das spürt man auch. Auch im zweiten Teil merkt man, dass es eine Parallelwelt ist, die meinem Leben ganz sicher nicht entspricht. Aber hier wird er auf jeden Fall ein bisschen konventioneller, muss man sagen. Und die Handlung wird dann recht vorhersehbar, wie ich finde. Die Charaktere sind leider entweder nur zu kurz angerissen oder sehr unsympathisch, so dass ich mit niemandem wirklich emotional connecte. Was tiefergehend in dem Film liegt, jetzt vielleicht philosophisch, intellektuell gesehen, habe ich eben schon angesprochen. Das wird aber wirklich sehr plakativ in den Raum gestellt und damit wird auch nicht wirklich schön gearbeitet. Wir hätten hier Raum für zwei Filme, die für sich genommen spannende Themen bieten würden, aber insgesamt fehlt mir dann doch zu viel. Wir haben tolle Schauspieler, die mit relativ schmalen Charakteren ausgestattet nicht wirklich aufspielen können. Einzig und allein Willem Dafoe und Kate Blanchett fand ich irgendwo doch ein bisschen herausragend aus sehr unterschiedlichen Gründen. Bei Willem Dafoe ist es der Wahnsinn im Lächeln und in den Augen und bei Kate Blanchett ist es das Berechnende, das Gefährliche, das fast schon Unmenschliche in einem ausdruckslosen Gesicht. Und man muss sagen, die Wangenknochen brennen sich quasi ein. Die restlichen Schauspieler sind so ein bisschen über und so plätschert der Film letztlich dahin, kommt am Ende zu einem Punkt, aber ja, ich bin relativ unzufrieden, genauso wie bei Shape of Water. Die Anlagen sind da, die Stimmung ist irgendwo da, aber es wird nichts aus den Charakteren gemacht. Mir ist hier keine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Charakteren und ihrer eigenen Vergangenheit oder den Konstellationen und den Problematiken mit ihrer Umwelt ist einfach nicht vorhanden, sodass ich am Ende sagen muss, dieser Film ist sehenswert, aber wirklich nicht großartig und reiht sich für mich in die große Riege der Filme von Guillermo del Toro ein, die okay gut sind. Deswegen kriegt Nightmare Alley von mir gut gemeinte 3 aus 5 Sternen und für alle, die vielleicht doch ein bisschen angefixt sind, weil es nicht den Sehgewohnheiten entspricht, die momentan im Kino vorherrschend sind, sei der Film nahegelegt. Alle anderen, die damit nicht so viel anfangen können und auch Guillermo del Toro Filme nicht wirklich was abgewinnen können, wird dieser Film wahrscheinlich auch kein größerer Mehrwert sein. Ja, das wäre es von mir. Schön, dass ihr dabei wart. Ich schließe den Filmsalon für heute, möchte aber noch ganz gerne eine Ankündigung machen, und zwar für das Wochenende, für den Sonntag. Es dürfte dann der 30. sein. Der 30. ist es. Denn ich habe ein Format vor, das würde ich einmal gerne im Monat durchführen. Und zwar wird dafür ein neuer Gast hier reinkommen, den man hier noch nicht gehört hat. Sowohl in diesem Format nicht, weil ich habe die alle bis jetzt alleine gemacht, als auch im Gesamtformat des Logos Kosmos nicht. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Wie gesagt, das wird einmal im Monat zum Ende des Monats stattfinden. Da werde ich dann über alle Filme des vergangenen Monats, die ich und mein lieber Gast dann gesehen haben, werden wir diskutieren und vielleicht über die Dialogform auch noch zu ganz anderen Erkenntnissen kommen. Und ein weiterer kurzer Disclaimer, den ich hier loswerden möchte. Ihr habt es vielleicht gemerkt, diese Review ist frei geworden. Und ich habe Rückmeldung bekommen, dass beide Formen durchaus Anklang finden, was ich sehr schön finde. Und ich werde auch beide Formen beibehalten und das recht abhängig vom Film machen. Bei Lamp hat es sich angeboten, meine Gedanken dahingehend zu strukturieren und auch nochmal da beispielsweise in die Lektüre zu gehen. Da hatte ich in den Shownotes ja auch die Quellenverweise reingepackt. Und hier hat es sich jetzt angeboten, da für mich kein philosophisch zu erörternder Grundgedanke in dem Film drinsteckt, beziehungsweise ja, steckt drin, aber den ich nicht so interessant und so tiefgehend finde wie aus Lamp, hat sich hier angeboten, das Ganze frei zu machen. Gerne hierzu ein Feedback. Welche Form habt ihr lieber? Eine oder beide oder keine? Keine hoffe ich nicht. Aber sagt das gerne Bescheid in den Kommentaren. Und damit wär's das für heute. Ich danke euch fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß mit euren nächsten filmischen Erlebnissen. Bis bald.